Ja, vielen Dank, Herr Urgi. Wie schon versprochen, können Fragen gestellt werden. Herr Urgi, ganz kurz, sollen wir lieber ein paar Fragen sammeln oder wollen Sie
Nee,
eins
ich
eins?
eins rein.
Sehr gut. Dann fangen wir einfach mal bei Ihnen an.
Ja, Scherereien haben wir.
Ja.
Sehr, sehr schön. Danke. Ich finde solche Veranstaltungen grundsätzlich ganz wichtig, dass solche Veranstaltungen durchgeführt werden sollen.
Können Sie ein bisschen lauter vielleicht? Oder wir können auch, sollen wir das Mikro geben?
Hören Sie mich jetzt? Ja, ruhig. Also, mein Name ist Rasimar Keller, ich bin der Vorsitzende des Landesverbandes in Saarland, schon seit 2009. Ich verfolge die Arbeit der Aktion Kulturell Saar schon lange und würde mich freuen, wenn wir mal in Dialog kommen würden und mal austauschen könnten. Da könnte man sicherlich viele Vorurteile von vornherein ausräumen. Ich habe es am Anfang ein bisschen gestört, dass da Begrifflichkeiten synonym verwendet werden oder gleichgestellt werden. Sie haben gesagt, Islamunterricht, Islamismus und so weiter. Also das sind Begrifflichkeiten, die parallel verwendet wurden, gleichzeitig verwendet wurden, die mich gestört haben. Dann auch die Unterstellung, dass der Dialekt und somit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan verstehen würde, ist auch unzutreffend. Wir haben eine eigene Satzung, wir haben
Nein, ich habe
einen
kein Problem.
Verein, wir haben hier im Saarland freie Vorstandswahl, jeder kann sich aufstellen und jeder kann gewählt werden oder nicht. Wir empfangen hier keinerlei Weisungen oder ähnliches, das kann ich hier ausdrücklich bestätigen und auch keinerlei Einflussnahme. Auch die Rolle der Imame im Moscheen wird falsch dargestellt. Die Imame sind angewiesen, keinerlei politischen Themen in den Moscheen zu bearbeiten. Die Freitagsgebete, Predigten in den Freitagsgebeten sind alle auf Deutsch im Internet nachsehbar und nachlesbar. Von daher ist diese Unterstellung schlicht falsch. Sie können sich hinsetzen und nachschauen. Zu den Imamen. Sie müssen sich den geschichtlichen Kontext mal vorstellen. In den 80er Jahren hat man sich überlegt, okay, wir brauchen Gebetsräume. Dann hat man sich überlegt, wer ist der Imam? Genauso bei der Pfarrer, wer ist der Imam, wer soll das machen? Und dann hat man Leute gebraucht, die hier Vorbeter sind, die den Glauben weitervermitteln, weiterlehren. Und da es hier keine ausgebildeten Imame gibt, hat man von der Türkei die Hilfe bekommen. Und das ist ein Garant dafür, dass hier in Deutschland der wahre, der richtige Islam gelebt wird. Die Imame sind sämtlich alle studierte Theologen, haben alle einen Theologieabschluss, die bei uns tätig sind, und vermitteln den richtigen Islam. Und das ist ein Garant dafür. Und das brauchen wir hier in Deutschland. Nochmal, es wird keineswegs in den Moscheen Politik betrieben oder politische Äußerungen wiedergegeben oder ähnliches. Das ist schlicht falsch. Wir rufen in Moscheen auch nicht zu irgendwelchen Veranstaltungen auf oder ähnliches. Das ist auch schlicht falsch. Und wenn Sie das Gegenteil behaupten, müssen Sie es beweisen. Also ich spreche für Saarland und da gibt es sowas nicht. Ich wünsche mir selber, ich wünsche mir selber, dass die Imame in den Moscheen Deutsch sprechen, in Deutschland ausgebildet werden. Das wünsche ich mir vor allen anderen. Das Problem ist nur, wir haben zu wenige Universitäten in Deutschland, die Imame ausbilden. Und das zweite Problem, was wir haben, Weg der Finanzierung. Wer bezahlt uns das? Würde der Staat uns finanzielle Mittel geben, bin ich der Erste, der dafür ist, weil ich kenne die Inhalte der Religion vielleicht nicht so wie ein Imam, wie ein Theologe, der das studiert hat. Daher würde ich mir wünschen, dass der Theologe sich da hinsetzt und theologische Inhalte diskutiert. Auf Deutsch. Das wäre mir ganz wichtig. Aber wir haben im Moment leider die Rahmenbedingungen dafür nicht. Mein Plädoyer an die Politik, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, ich bin der Erste, der das befürwortet. Die Frage der Toleranz. Haben Sie wirklich ganz unterschiedlich behandelt? Sie haben gesagt, wir brauchen Toleranz, Liberalität, aber dann immer wieder, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Also was ist das für eine Toleranz, das schon mit müssen anfängt? Aber glauben Sie mir, die Religion, die wir in den Moscheen leben, ist die liberalste überhaupt. Da gibt es keinen Zwang, da gibt es auch keine Indoktrination, wie Sie es so gern immer wieder betont haben. Wie soll diese Indoktrination aussehen? Die berechtigte Angst vor dem Islam, auch das halte ich falsch. Es darf keine Angst vor dem Islam geben, sondern vor den Menschen, die den Islam missbrauchen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Wenn man den Islam missbraucht, davor sollte man Angst haben. Davor haben wir auch Angst. Ja? Davor sollte jeder Angst haben. Aber nicht vor dem Islam selber, denn der Islam ist eine Religion des Friedens. Was mit den Kindern und der Sozialisierung betrifft, ja? In Frankreich haben sie Beispiele gebracht, weil es in Deutschland kaum Beispiele gibt. Aber in Frankreich ist nicht das Thema, dass die islamische Sozialisierung fehlgeschlagen sein, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist ein Problem der Leute, die keine Perspektive haben, die keinen guten Job haben, keine gute Bildung haben und daher auch geeignet sind, sich zu radikalisieren. Dann, nee, ich würde gerne noch zu ein paar Dingen Stellung nehmen.
Ja, ja, aber ja, die haben
das mag sein.
Nicht, ey, das
ich habe
schon
dazu.
Die haben schon mehrere Meldungen.
Ja, ich bin
ja, wie gesagt, nee, es soll doch kein Monolog sein. Ich will halt nur zu den haltlosen Dingen Stellung nehmen. Der interreligiöse Dialog, den fördern wir. Wir veranstalten hier sogar interreligiöse Dialogveranstaltungen. Dann die Behauptung, dass die Dachverbände sich nicht einig seien. Wie im Saarland sind alle uns einig und arbeiten zusammen. Und vertreten nicht nur 15% der Muslime, sondern gut, vor der Flüchtlingskrise mindestens 85-90%. Jetzt mit den Flüchtlingen ist es etwas anders geworden. Auch diese Behauptung ist falsch.
Okay, lass uns das. Also Entschuldigung, ich glaube, entweder sind Sie schlecht informiert. Jetzt darf ich reden. Entweder sind Sie schlecht informiert, Sie wissen nicht, was da bei Ihnen in der DZIB in Köln passiert. Jetzt bitte unterbrechen Sie mich nicht. Wenn Sie reden möchten, können Sie reden. Aber jetzt, ich bin dran. So, Sie sind wirklich, also Sie sind sehr schlecht informiert, sage ich mal, und so, ich nenne Ihnen einige Beispiele. Die Predigte von der DITIB, die werden aus Ankara diktiert. Ich weiß nicht, wie es das bei Ihnen ist. Die werden ins Deutsch übersetzt. Das ist keine deutsche Übersetzung. Das ist eine Zusammenfassung, die gedacht für die, sage ich mal, für die naiven Mehrheit der Gesellschaft. Moment, lassen Sie mich bitte zu Ende reden. So, ich nenne Ihnen hier Fakten. So, Dinslaken. Dinslaken-Lohberg. Dinslaken-Lohberg, da sind ungefähr einige, sage ich mal, türkische, stämmige Deutsche, die in den Dschihad eingezogen sind, in den Irak und in Syrien, und die wurden in der DITIB, lassen Sie bitte, wir möchten über die DITIB reden, ich rede über die DITIB. Das ist nicht falsch, Sie lesen Sie wirklich kurz. Nicht, also das sind Statistiken, das kennen wir. Also googeln Sie Dinslaken-Lohberg, also das sind Jugendliche, die in den türkischen, in der, wie nennt man das, in der DITIB-Gemeinde sozialisiert worden, und sie sind, wir haben auch in dieser Moschee, CDF hat auch darüber berichtet, Monitor und so weiter, wir haben den Zeigefinger von der, hat man dir auch entlassen, so als Beispiel, also Moment, so. Und es gibt, wir haben in Melsungen, Dezember 2015, Das sind übelste Hetzen gegen die Juden. Nämlich wurde auf die Seite der DITIB geschrieben. Und dann frage ich mich, was da passiert. Und dann sie kommen hier und sie erzählen uns dieses Lied, wir sind die Toleranzsten. Das glauben wir ihnen einfach nicht, weil sie versuchen, sich nur zu verteidigen. Ich weiß nicht, wie hier bei ihnen läuft. Da würde ich das genau unter die Lupe nehmen, sage ich mal, als Muslim. So, und das ist was anderes. Mir geht es nicht darum, Sie oder Ihre Arbeit in Frage zu stellen, sondern mir geht es darum, dass Sie einfach kritisch fähig sind. Sie sind nicht perfekt, Sie sind nicht Gott auf Erden, Sie sind einfach ein Mensch, und die sind eine politische Organisation. Diese politische Organisation lebt von der Kritik, und uns geht es in erster Linie nämlich, dass man einfach weiß, mit wann zusammenarbeitet. Sie erzählen uns hier, ich weiß nicht hier, wie bei Ihnen läuft, ich weiß nicht, vielleicht ist das Paradies. Keine Ahnung, aber die Realität von den Gemeinden in den DITIB-Gemeinden, wir haben ein anderes Bild. Okay, vielen Dank. Ich gehe vielleicht einfach mal kurz rum hier vorne.
Also ich brauche kein Mikrofon.
Sehr gut.
Man hört mich, denke ich. Also zuerst vielen Dank, dass Sie hier gekommen sind, aber ich habe einige Kritik an Ihren Vortrag auszuüben. Sie reden hier über Islam. Ich bin Muslim, ich heiße Dr. Mustafa Akin, ich bin von der türkischen Community in Saarbrücken, ich vertrete hier keine türkische Gemeinde, ich vertrete hier unseren Verein Saarland für alle e.V. hier im Saarland, damit ich nicht falsch verstanden werde. Ich bin auch weder Anhänger noch Wähler von Erdogan, das sage ich hier auch ganz offen. Sie sprechen hier über Islam, gut, wunderbar, aber warum teilen Sie ihn immer Islam zu Sunniten, Schiiten, Aleviten? Und hier haben Sie kein einziges Wort gebraucht für Aleviten. Die Aleviten sind auch im Großen und Ganzen Muslime. Mhm. Und ich frage Sie jetzt, hat es in der Zeit von Propheten Mohammed diese diese Unterschiede gegeben. Es war eine einheitliche Religion. Und Sie haben auch, also meine Kritik an Sie, in Ihrem Vortrag sollten Sie auch über die Rolle der Politik sprechen. Sie sagen einerseits, die DITIB da und da, ich bin ja kein Vertreter von DITIB, das erschwert die Integration der muslimischen Kinder. Das ist märchenhaft. Seit wann leben die Türken, die muslimischen Menschen hier in Deutschland, seit wann gibt es Integration? Jetzt hat die Bundesrepublik Deutschland endlich das akzeptiert, dass das Land ein Einwanderungsland ist. Sie reden von Parallelgesellschaften. Natürlich entstehen diese Diskrepanzen in den Parallelgesellschaften, weil die Menschen auch keine Bildung haben, weil sie von der Gesellschaft abgestoßen werden und so weiter und so fort. Warum haben die Leute auch Angst vor Muslimen? Weil leider manche Menschen, die sich auch als Prediger angeben von Islam, gar keine Ahnung haben. Das ist wahr. Und was denken Sie darüber? Warum reden Sie nicht über die Rolle der Politik hier in Deutschland? Warum ist diese Islamophobie seit der sogenannten Wende entstanden? Reden Sie bitte auch etwas darüber.
Bitte. Also ich möchte Ihnen recht geben bei der ersten Bemerkung. Also das ist auch phänomenal bei den muslimischen Kindern. Sie definieren sich weder als sunnitisch noch als schiitisch. Also die sagen, wir sind Muslime. Also das ist auch sehr zentral. Also die Kinder in dem islamischen Religionsunterricht, durch unsere Beobachtungen in Baden-Württemberg, sie wissen nicht mal, was diese Unterschiede zwischen Schiiten und Sunniten, sie sagen, wir sind Muslime. Das finde ich hervorragend. Das heißt, die Voraussetzung dafür ist da, nämlich zu einer gemeinsamen Identität für alle muslimischen Kinder hier zu entwickeln. Alawiten, wir haben in Baden-Württemberg, kann ich Ihnen sagen, da gibt es auch einen Lehrstuhl, nämlich von einer Kollegin oder einem Kollegen, der ist im Weingarten und da findet eine Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer für den alawitischen Unterricht. Darüber bin ich wirklich nicht gut informiert. Und das heißt, dass die Alawiten selber den Antrag bei uns in Baden-Württemberg auf den Religionsunterricht gestellt und da werden Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet und solch ein Modell gibt es auch in Hamburg. Mehr weiß ich nicht wirklich. Nun, zu der Rolle zu den Politikern, also wir müssen das wirklich loben. Die Politiker in Deutschland sind bemüht, einen Ansprechpartner zu finden. Also das ist auch sehr wichtig. Nur das Problem, was für einen Ansprechpartner, die sind auf der Suche, genau wie die beiden Kirchen. Die beiden Kirchen, die sind die Beförderer des interreligiösen Dialogs, also sowohl die evangelische und die katholische Kirche, nämlich die sind immer darum bemüht, nämlich dass man mit den, sie gehören zu denjenigen, die den islamischen Religionsunterricht, die beiden Kirchen und Politiker unterstützt haben. Also unsere grüne Politik unsere grüne Politiker in Baden-Württemberg, sie möchten bis 2018, dass alle Schulen halt den islamischen Religionsunterricht bekommen. Also sie sehen wirklich die Bereitschaft von unseren Politikern, nämlich den Islam hier als Bestandteil dieser Gesellschaft zu integrieren. Und dann hat man das festgestellt, nämlich dass der islamische Religionsunterricht könnte hier eine Rolle spielen hat. Ich weiß nicht, warum ich die Politiker hier kritisiere. Also ich bin überfragt halt. Also ich finde es nämlich, dass unser Politiker, abgesehen von den Parteien, nämlich eine zentrale Rolle, Sie haben das auch verstanden, dass der islamische Religionsunterricht eine sehr bedeutende Rolle, nämlich bei der Integration der Kinder, spielen könnte und auch als eine Maßnahme gegen die Radikalisierung. Darüber habe ich auch nicht gesprochen.
Okay, vielleicht noch kurz ein Wort in eigener Sache. Ein paar Kollegen geben hier Listen durch, Teilnehmerlisten, wo Sie sich für unseren Newsletter eintragen können. Machen Sie bitte Gebrauch davon. Ich glaube, wie Sie vielleicht gemerkt haben, Sie haben am Eintritt ist Ihr Portemonnaie nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch da geht nachher noch was rund. Ich habe mal ausprobiert, da passen erstaunlich große Scheine rein. Also keine Angst.
Ich heiße Danisch. Ich bin weder Türke noch Araber noch Araber noch was mehr. Bin ich in einer muslimischen Familie geboren, jetzt bin ich auch.
Sorry, Entschuldigung.
Vortrag, das war ein guter Vortrag. Sie und unser Ministerium bewegen sich auf die optimale Spur. Das wissen wir auch wahrscheinlich, weil der Menschenrechtsgeschichte das nicht so einfach wie katholische Kirche hat und nicht qualifiziert. Das ist nicht nur das Problem des Islam, sondern das allgemein. Aber gut. Ich denke, ich habe auch einiges gehört über diese Vereine und habe geglaubt, dass das sogar richtig wäre. Und wenn die Sensibilität hier wahrgenommen wird, das spricht für einiges. Und ich gehe davon aus, dass man nur täglich die Nachrichten hören, dann weiß man Bescheid. Braucht man nicht sehr viel rumzudiskutieren, ob das Sunniten, Schiiten, Alawiten und sonst was ist. Und das Menschenrecht, das wäre gut, wenn wir das gewusst hätten und daran geglaubt hätten. Aber wir glauben selber wenig dran und daher haben wir so große Probleme. Und das wird jetzt bitter nötig, das mal zu sagen, wenn jemand hier leben muss, der sich auch integriert. Das wird bitter nötig, das ist höchste Zeit. Und dass wir alle im Paradies gehen, ob ich Schwieten, das sind Sunniten zu tun oder Sunniten, die Schwieten, dann treffen wir nicht im Paradies, das wird nicht sein. Daher muss man ein bisschen darüber nachdenken. Ich will keinen Vortrag
haben. Wollen Sie? Ich habe, also, habe ich nichts zu sagen. Ich bin mit Ihnen einverstanden, wirklich.
Herr Ogi, ich habe zwei bzw. drei konkrete Fragen zum Thema Islamunterricht. Zum einen, also mich interessieren Ihre konkreten Erfahrungen, sei es in Baden-Württemberg oder auch in NRW oder auch in Hessen, wo Sie ja aus verschiedener Perspektive sich die Dinge und die Abläufe angesehen haben. Zum einen interessiert mich, wir hatten zu Beginn der Veranstaltung nochmal den Begriff Religionsfreiheit, auch im Einführungsbeitrag vom Moderator gehört. Religionsfreiheit heißt ja nun mal das Recht darauf, eine Religion zu haben, aber das wird dann wiederum selten in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Religionsfreiheit heißt auch das Recht darauf, keine Religion zu haben. Mich interessiert, im Islamunterricht, den Sie bisher wahrgenommen und kennengelernt haben, wird dieses Recht auf Religionsfreiheit nicht nur in der ersten Variante, sondern auch in der zweiten Variante gewahrt, nämlich das Recht von Kindern, auch von muslimischen Kindern oder Jugendlichen, keine Religion zu haben, beziehungsweise was passiert mit denen, wenn sie möglicherweise, ich habe auch Kinder, in diversen Altersstufen ist das ja üblich, dass man Dinge sagt, die die Eltern vielleicht nicht gerne hören oder auch mal anderes ausprobiert. Was passiert mit muslimischen Kindern, die keine Religion haben wollen? Wird das akzeptiert, toleriert oder ist da Zwang im Spiel? Meine zweite Frage, Thema Antisemitismus. Ist aus Ihrer Sicht der islamische Religionsunterricht ein probates Mittel, geeignetes Mittel, um den Antisemitismus in Teilen der muslimischen, ich sage in Teilen der muslimischen Community oder auch den abgrundtiefen Israel-Hass in Teilen der muslimischen Community dem vorzubeugen? Und dritte konkrete Frage, wir hatten hier vor einigen Monaten auch in diesem Saal, in einem etwas größeren hier, vor knapp über 200 Menschen, Ahmad Mansour, Ihren Kollegen, zu Gast. Und er vertritt ja mittlerweile oder auch damals schon zum Teil die Auffassung, dass er für einen Religionsunterricht, also jetzt nicht einen protestantischen, einen katholischen, einen muslimischen und so weiter, sondern ein Religionsunterricht für alle Muslime ist. Das interessiert mich, wie Sie dazu stehen. Also für alle Gläubigen, ja, sorry. Noch eine Bemerkung zum Thema Islamunterricht, die es hier im Saarland oder auch in NRW gehandhabt wird. Prinzipiell finde ich es wichtig, dass es Islamunterricht gibt. Misstrauisch bin ich geworden, dass man hier im Saarland im Wesentlichen nur konservative Islamverbände einbezogen hat, wo es dann einen innerislamischen, innermuslimischen Wettlauf darum gibt, wer ist der konservativste Islamverband. Ich hätte mir gewünscht, dass man auch liberalen Muslimen gegenüber oder anderen Organisationen gegenüber, die ein liberales, ein eher säkularer orientiertes Islamverständnis haben, die Hand gegeben hätte. Ich denke, das hätte viel unnötige, schwierige Tendenz, konservative Tendenz herausnehmen können.
Also ich kann hier nur über über das Grundgesetz sprechen. Also Kinder bis 14 Jahre, bis sie 14 Jahre alt sind, dürfen ihre, sag ich mal, ihre Eltern entscheiden, ob die Kinder in den islamischen Religionsunterricht oder in den katholischen oder evangelischen Religionsunterricht gehen dürfen. Ab 14 Jahre alt dürfen die Kinder selber entscheiden. Das heißt, es gibt eine, sag ich mal, eine Freiheitsentscheidung bei den Kindern, wenn sie 14 sind. Kinder und Lehrer dürfen wirklich also nicht gegen ihren Willen, Lehrer, sag ich mal, muslimische Lehrer und andere Religionslehrer und Lehrer können nicht gegen ihren Willen irgendwann mal den islamischen Religionsunterricht zu erteilen. Sie können irgendwann mal, wenn sie Beamten werden, können sie Nein sagen. Auch die Kinder können nicht gezwungen werden zu den islamischen Religionsunterricht. Das beobachten wir, nämlich, dass wir haben viele muslimischen Kinder oder einige, nämlich die kommen nicht zu den islamischen Religionsunterricht. Die Eltern sind skeptisch, aber sie möchten gern. Aber wir wollen wirklich auch dieses Problem mit den Eltern nicht besprechen, sondern wir warten auf die eigene Initiative, dass Gespräche entstehen, und zwar durch die Hilfe der Schulleitung halt. Nun, wir zwingen keine Kinder zu den islamischen Religionsunterricht, und wenn die Kinder nicht kommen, das heißt nicht, dass sie nicht glauben oder das, sondern das ist einfach eine andere Entscheidung, und die mit anderen Gründen zu tun hat. Der islamische Religionsunterricht, und das ist meine Überzeugung, wenn der modern und humanistisch gestaltet wird und nicht konservativ, wird dazu beitragen, dass der Judenhass, sage ich mal, ja, bei uns Muslime in Frage gestellt wird. Ich darf hier ganz kurz, sage ich mal, Ihre Frage, sage ich mal, abweichen. Und wir haben zurzeit in Israel ein paar Brände, nämlich Israel brennt zurzeit. Dann lesen Sie, was die Muslime, die hier bei uns integriert, zweite Generation, arabischen, türkischen Namen, sage ich mal, was sie über Israel schreiben. Also das ist alarmierend, was ich da zurzeit als Nachrichten kriege. Und das finde ich fatal für muslimische Kinder, die hier sozialisiert sind. Sozialisiert sind ja bei uns. Und dass sie diese Judenhass, sage ich mal, und nämlich die vielen dieser Opfer in Israel, da sind auch Muslime. Und das ist wirklich fatal. Und sage ich, der islamische Religionsunterricht, unter einer Bedingung, ein islamischer Religionsunterricht, der DITIB oder der konservativen, sage ich mal, konservativen Dachverbänden, der ist zum Scheitern verurteilt. Aber wir brauchen kein, also ich sage es ganz deutlich und auch in der Öffentlichkeit, überall habe ich das gesagt, wir brauchen keinen konservativen islamischen Religionsunterricht. Wir brauchen einen islamischen Religionsunterricht, der liberal ist, ja, und der modern ist. Das ist das Allerwichtigste. So, liberale Muslime, also diese Frage kann ich nicht beantworten. Also das ist die Frage, die man halt nämlich den Politiker stellt. Und zwar, warum gibt es nicht das Interesse, mit liberalen Muslimen zusammenzuarbeiten? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Es hat auch damit zu tun, wir haben inzwischen drei liberale, sage ich mal, liberale Organisationen, nämlich der LIM, nämlich Liberale Muslim, Bund der Liberalen Muslime, das Forum Muslime Deutschland, und sie sind dabei, sich zu organisieren. Ich finde es hervorragend, wenn alle Muslime bei der Gestaltung des islamischen Religionsunterrichts, sage ich mal, in Betracht gezogen werden. Ich sage es ganz deutlich, wir dürfen nicht nur diese Ansprechpartner, nämlich die sogenannte Dachverbände, Meligürisch und DITIB und Zentralrat der Muslime, wir dürfen nicht nur mit denen reden. Nicht nur mit denen, sondern wir müssen alle Muslime, sag ich mal, ins Boot nehmen und mit denen auch reden. Weil da besteht die Gefahr, nämlich, dass wir nämlich das Gleiche, was wir in den Moscheen haben, auch in den Schulen haben. Weil sie werden uns vorschreiben, was wir nämlich unterrichten werden durch die sogenannte Lehrpläne. Übrigens, die sogenannte Ijaza, das ist die Lehrerlaubnis. Also es wäre fatal, wenn die DITIB sich entscheidet, nämlich oder irgendein Miligörisch oder irgendein konservativer Verband sich, sage ich mal, es sich erlaubt, nämlich, sage ich mal, diese Vocatio Missio oder diese Lehrerlaubnis zu erteilen. Jeder oder jede, der nicht in dem Konzept der konservativen Dachverbände passt, wird nicht diese, sage ich mal, diese Ijaza oder diese bekommen. Diese Ijaza übrigens, das ist eine Übernahme des Christentums, nämlich Vocatio Missio. Bei uns Ijaza ist es was anderes. Ijaza hat begonnen mit dem Hadith. Ja? Ich sage es noch einmal. Es reicht, das ist wirklich ein Appell an den Politiker, es reicht die Ausbildung von Fachleuten. Konservative Dachverbände dürfen nicht entscheiden, wer Lehrerin und Lehrer wird. Das heißt, ein konservativer Dachverband wird jede Frau, die nicht Schleier trägt, sich verweigern, nämlich eine Lehrerlaubnis zu erteilen. Das kennen wir, das kennen wir. Das kennen wir aus anderen Bundesländern. In Hessen, sage ich mal, die Lage ist, sage ich mal, undurchsichtig halt. Ja? Wer wird Lehrer? Wir bilden die Lehrerinnen und Lehrer aus und dann kommt irgendeiner, der zu den Dachverbänden gehört und der sagt, die wird Lehrer und der wird nicht Lehrer oder sowas halt. Ja? Das heißt, wir behandeln diese Dachverbände genau wie die Kirchen. Die Politiker, die behandeln die Kirchen genau wie die Kirchen. Allerdings, was der Unterschied zwischen den Kirchen und diesen konservativen Dachverbänden, nämlich die sogenannte Aufklärung, haben die Dachverbände nicht im Vergleich zu den Kirchen.
Ja, danke.
Mein Name ist Rolf Gerling, ich komme aus Ruß. Wir alle leben in einer großen Welt und wir wollen alle zusammen friedlich hier leben. Um das zu garantieren, gibt es die Menschenrechte. Die kann man sich in vielen Paragraphen in der UNO im Foyer ansehen, in einem großen Glaskasten. Wenn wir friedlich zusammenleben wollen, müssen wir diese Menschenrechte anerkennen. Das ist die Voraussetzung für uns alle. Der Islam ist gegründet mit einem wichtigen Postulat, nämlich dass Religion und Staat eine Einheit bilden. Diese Einheit nennen wir Scharia und sie führt dazu, dass die Religion staatlich und zwar dann mit Gewalt verbreitet wird. Ahmed Abdel Samad hat mal ein Wort gesagt, der Islam hat keine Schwierigkeit mit der Gewalt. Islam und Gewalt sind nämlich eins.
Und das vertreten Sie auch.
Der Islam hätte nicht überlebt.
Das ist Islam.
Darf ich zu Ende reden?
Also gleiche Rassismus.
Darf ich zu Ende reden?
Haben Sie in Stiftung Demokratie vor 10 Tagen auch gemacht.
Warten Sie ganz kurz,
ja, wir sind gleich. Gehören Sie zur Islamophobie? Sie schimpfen über Sunniten, das ist Faschismus.
Ich habe einen halben Satz gesagt und ich möchte den Satz zu Ende führen. Und er hat überlegt, weil er Gewalt angewendet hat und er hat sich ausgebreitet mit Gewalt. Das ist Geschichte, das ist Historie. Aber so kommen wir nicht weiter. Wir haben eine Trennung von Staat und Religion, das ist ganz wichtig zu wissen. Und die liberalen Muslime, die es auch hier in Deutschland gibt, die versuchen, diesen Weg zu gehen. Und solche Leute wie Bassam Tibi oder Nekla Kelic, die 20 Jahre lang versucht haben, sich bemüht haben, einen europäischen Islam zu schaffen, haben aufgegeben. Wer mit ihnen spricht, wird von ihnen nur hören, dass sie diesen Weg aufgegeben haben. Es gibt liberale Gemeinden hier in Köln, sogar mit einer Imamin, die Frau Müller, die aber eine ganz, ganz kleine Minderheit ausmachen. Meine Frage ist, der Weg, den die 5 autorisierten Universitäten mittlerweile gehen in Deutschland, zum Beispiel in Münster, der Korschide, Imame auszubilden in Deutsch, wie wird er erfolgreich zu führen sein? Korschide, nur einen Satz noch dazu, hat geschildert, ich habe keine Nachfrage, Schwierigkeit, Studenten zu bekommen, um diese Studien zu führen. Aber wenn ich Ihnen die Aufgabe gebe, eine Hausarbeit bis Wochenende mitgebe, einen Vers zu dokumentieren bzw. zu analysieren und zu deuten, dann kommen Sie am Montag wieder und sagen, wir wollen nicht hier deuten, wir wollen uns vertiefen in den Koran. Ich höre jetzt auf. Die Frage ist, wie kann man dieses Verständnis vom Koran und vom Glauben nämlich zu diskutieren, Fragen zu stellen und daraus Antworten zu entwickeln. Wie kann man das beschleunigen?
Was war Ihre Frage? Das waren mehrere. Also, affirmative Frage, sage ich mal. Nein, es war ein Scherz. Gut, ich möchte Ihnen sagen, also wir führen Gespräche mit unseren Studierenden, nämlich über den Koran. Wir reden mit unseren Studierenden über die sogenannte historische, kritische Herangehensweise des Korans. Wir berufen uns hier dabei auf die sogenannte muslimischen Wissenschaften des Korans, Ulum al-Quran. Die sind 80. Wir unterscheiden zwischen dem mekkanischen und medinensischen Koran, der in Mekka offenbart worden ist, und Medina. Wir reden über die sogenannte Offenbarungsgründe, Asbab al-Nuzul. Das heißt, wir haben Grundlagen für eine islamische, historisch-islamische kritische Sichtweise des Korans. Also das heißt, wir machen das. Also wir reden offen mit unseren, sag ich mal, Studenten darüber. Wir reden auch über den historischen Kontext, nämlich wie gehen wir mit den sogenannten Schwertsuren oder die Unterdrückung der Frauen, nämlich in der Sure 4 mit Schlagen und solche Themen, aktuelle Themen, das besprechen wir mit unseren Schülerinnen, mit unseren Studentinnen und Studenten. Und interessanterweise, es kommt immer von der Seite unserer Studenten, dass die selber sagen, solche Verse kann man nur in ihrem Offenbarungskontext verstehen, dass sie eher für andere Völker gedacht oder für ein anderes Volk oder andere Zeiten gedacht worden sind. Das heißt, wir heben die nicht auf aus dem Koran, sie bleiben Bestandteil des Korans, allerdings, wir können uns heutzutage nicht mehr danach orientieren. Das ist ein aktuelles Thema bei uns in allen Seminaren und taucht immer wieder diese Frage. Und also, das heißt, wir werden wirklich, sag ich mal, also wir diskutieren ganz offen, sag ich mal, über dieses Thema. Vielleicht über den Imame, also der Herr Mann von der DITIB, der ist schon gegangen, das habe ich auch vergessen, ihm zu sagen, aber ich darf das auch erzählen, nämlich die Gegner der islamischen Religionsunterricht in der Schule bis 2000 waren die DITIB. Also die haben das kategorisch abgelehnt, dass sie der islamische Religionsunterricht in den Schulen erteilt werden, weil es gab in einigen Bundesländern den sogenannten türkischen Unterricht. Also bei uns gab es auch in Baden-Württemberg. Übrigens, Imame, also was ich auch bei der DITIB nicht verstehe, die möchten mit dem Staat zusammenarbeiten und sie schicken aus Deutschland, sag ich mal, türkischstimmige, sag ich mal, Jugendliche, sogar ohne Abitur, sie schicken sie nach Ankara in die Türkei und sie werden als Imame dort gebildet. Mit Unterstützung der türkischen Botschaft, sie kriegen dort alles, sogar Stipendium, damit sie hier zusammenarbeiten. Das heißt, das ist eine Rhetorik, ja? Das heißt ein doppeltes Spiel. Das ist unehrlich. Entweder arbeiten wir hier zusammen, um Imame hier auszubilden, oder schicken wir unser muslimische, sage ich mal, hier muslimische Jugendliche in die Türkei. Das macht die DITIB, das lesen wir auf ihrer Webseite. Und was da hier uns erzählt wird, das ist irgendwie irgendwelche Märchen halt. Ja, also ich sage es noch einmal, wir Muslime brauchen wir Zeit. Und diese Geschichte, der Islam hat sich mit Gewalt verbreitet und das ist altmodisch, wirklich. Wirklich, das ist altmodisch. Wir wissen, der Islam hat sich durch die sogenannte Offenbarungs-, sag ich mal, Eroberungszüge sich verbreitet. Da war auch Gewalt dabei. Aber der Islam hat auch aus wirtschaftlichen Gründen sich verbreitet. Ja, also Schwarzafrika. Also wir wissen das, also es helfen uns nicht diese Themen, wir müssen sie aufklären, das ist auf jeden Fall, aber wir müssen denken, was ist das Wichtigste heutzutage in unserem westlichen Kontext, das Verbindende in allen Religionen, damit wir endlich mal in Frieden miteinander leben.
Okay, danke. Dann war hier... Ja, bitte.
Ja, Sie haben angesprochen den interreligiösen Dialog und auch interreligiöses Lernen bei den Schülern und sprachen da von den drei Buchreligionen. Aber gehört dazu nicht auch der Dialog und der Austausch mit nicht-monotheistischen Religionen, Hinduismus, Buddhismus und auch mit nicht-religiösen Atheisten, Religionsfreien, zu letzteren gehöre ich, gehört das nicht auch dazu?
Also ich habe hier über den islamischen Religionsunterricht in den Grundschulen gesprochen.
Ja.
Aber wir werden unsere Grundschülerinnen und Schüler überfordern, wenn wir darüber reden. Aber solche Themen sind eher für das Gymnasium gedacht oder für Werkrealschule. Es ist eine Frage der Zeit. Also wir an den vier pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg bilden nur Lehrerinnen und Lehrer für Grundschule und auch für, Werkrealschule und Uni Tübingen, die ist, hat sich spezialisiert auf die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern für das Gymnasium. Ich glaube, bitte lassen Sie uns Zeit. Wir brauchen auch Vertrauen. Das ist ein neues Modell. Wir müssen erstmal es schaffen, dass wir mit anderen monotheistischen Religionen zu diskutieren und sie anzuerkennen. Wir brauchen Zeit. Wir haben, Entwürfe. Wir reden über Weltanschauungen, nicht nur von monotheistischen Religionen, sondern auch Weltanschauungen. Da brauchen wir Zeit. Aber das kommt auf jeden Fall.
So, mein Name ist Manfred Petri. Ich bin im Vorstand der Islamischen Gemeinde Saarland. Wir sind die Vertretung des Saarlandes in Zentralrat der Muslime. In weiten Teilen von Ihrem Vortrag habe ich mir die Frage gestellt, wenn schon Land haben Sie das recherchiert. Sie reden von einem aufgeklärten Islam. Was verstehen Sie darum? Das kam so nebulös drüber. Der Koran und die Sunna reflektieren im Prinzip die Zeit vor 1400 Jahren. Und ich weiß nicht, wo Sie die Überlegung hernehmen, dass das anders von uns dargestellt wird als durch vernünftige Analogieschlüsse. Man kann das nicht leben, wie es vor 1400 Jahren war. Es wird durch Analogieschlüsse in die heutige Zeit übertragen. Das ist der vernünftige Weg. Dann genauso die Unterstellung wird, dass Muslime sich nicht an die bestehenden Gesetze halten. Sie kennen die hanafitische Rechtsschule und auch die Darstellung, dass Muslime in einem nicht-islamischen Land die dortigen Gesetze respektieren müssen. Insofern gibt es auch keine Diskussion darüber, ob der Zentralrat oder DITIB die Gesetze nur pro forma anerkennen. Das ist schlicht und einfach eine islamische Pflicht. Und der letzte, noch der andere Punkt, arabisch-türkischer Islam. Ich sehe das hier bei uns überhaupt nicht. Wir arbeiten sehr eng zusammen und auch vertrauensvoll zusammen. Was mich jetzt ein bisschen gestört hat, das war Ihre letzte Aussage über die Sure 4, über Schlagen. Sie wissen ganz genau, dass das ein symbolisches Schlagen ist, was der Koran sagt, ich bin jetzt dran und nicht Sie. Sie wissen genau, dass das ein symbolisches Schlagen ist und Sie wissen auch ganz genau, dass es in Hadithen dargestellt wird, wo Aisha gesagt hat, der Prophet hat nie eine seiner Frauen geschlagen und das relativiert er sowieso, damit ist Schlagen absolut tabu.
Okay. Also ich denke, die Frage war im Endeffekt, wie man sich einen aufgeklärten modernen Islam vorstellt, wenn ich das richtig verstanden habe, bitte.
Also Herr Petri, wenn ich in der Öffentlichkeit lese, was Sie hier für Imame einladen, die irgendwelche, den Extremismus predigen in ihren Gemeinden, dann frage ich mich also, es ist egal. Also wir wissen, wer der Zentralrat der Muslime ist. Also wir wissen das. Wir kennen das. Wir wissen, dass einige Mitglieder der Zentralrat der Muslime, der IGD, vom Bundesverfassungsschutz beobachtet werden. Das wissen wir. Warum beobachtet, der Bundesverfassungsschutz solche Vereine? Inzwischen der Zentralrat der Muslime 32 Gemeinden hat er weggemacht aus der Webseite.
Aber Moment. Wir konzentrieren uns auf die Frage.
Okay, die Frage mit dem Schlagen. Also ich weiß es nicht, das Wort heißt Wadrubuhun, Darb, das ist Schlagen. Also erzählen Sie, ich kenne das Wort, Synonyme gibt es nicht anders für Schlagen. Also das ist Schlagen, das ist Züchtigung, das ist Anwendung von Gewalt. Also es gibt drei, Sie reden über das Schlagen. Es geht erstmal und ermahnen. Oder die zweite Stufe, vermeidet sie im Ebet. Wenn sie nicht gehorchen, dann schlagt sie. Es wird nicht definiert, wie es geschlagen wird.
Symbolisch.
Okay. Also Entschuldigung, Gewalt ist Gewalt. Es gibt übrigens auch die symbolische Gewalt und die ist schlimmer als die körperliche Gewalt.
Wir konzentrieren uns einfach auf die Frage, die er am Anfang gestellt hat. Wie stellen wir uns einen aufgeklärten modernen Islam vor? In Kürze bitte.
Nee, wenn Sie auf den Vers
jetzt eingehen. Sie haben jetzt geredet, jetzt ist Herr Urgi wieder dran. Dafür sind wir heute Abend hier wegen ihm.
Also ich empfehle Ihnen meinen Artikel, was ist Aufklärung des Islam? Da sind 18 Seiten. Der ist erschienen in der Konrad-Adenauer-Stiftung und vor circa 8 Monaten. Und da gibt es einen Entwurf, wie ein aufgeklärter Islam in einem Reformprogramm im westlichen Kontext stattfinden würde. Da ist zu lesen ausführlich, wie man mit dem Koran umgeht, mit solchen Stellen schlagen, mit die sogenannten Schwertverse auch, mit der Tradition des Propheten und so weiter. Also es ist, lesen Sie diesen also bitte, wenn Sie möchten.
Dann holen Sie den Hadith jetzt
vor. Wie gesagt, wir haben jetzt die Frage beantwortet. Vielen Dank. Hier, Caro, ja.
Vielen Dank. Mein Name ist Burhan. Ich bin türkischer Herkunft und ich denke, ich kann über das Thema Islam und natürlich in Schulen mitreden hier in Deutschland, weil ich bin selber in Deutschland geboren, ich bin im Saarland geboren, bin also hier aufgewachsen. Und als ich zur Schule ging, Sie haben also zu Teilen, also vielen, vielen Teilen in Ihrem Vortrag haben Sie erwähnt, ja, wir müssen die Kinder das mitgeben, dass sie so auf die Leute zugehen können und so weiter und so fort, gewisse Werte. Also ich habe den Islamunterricht nicht gebraucht, um jetzt christliche Kinder oder atheistische Kinder, je nachdem wie sie aufwachsen, kennenzulernen, sondern was ist passiert? Das passiert auch, ich habe auch viele Freunde, Bekannte. Also zu vielen Teilen in Ihrem Vortrag sind Dinge wiedergegeben worden, die sehr theoretisch sind, aber in der Praxis wohl nie so sein werden und auch nie sein werden. Also der Islamunterricht oder egal welcher Religionsunterricht wird nicht dazu beitragen, dass jetzt Rassismus aufhört oder dass die gesellschaftlichen Probleme aufhören, sondern muss man andere Dinge anpacken. Zum Inhalt des Islamunterrichts, ich würde vorschlagen, das ist ein Vorschlag von mir, dass man nicht solche politischen Ebenen auf solche politischen Ebenen geht, sondern dass man ganz klar und deutlich das, was alle drei Religionen, oder das heißt zwei Religionen, christlich, aber es gibt ja den katholischen, evangelischen Unterricht noch, dann kommt der islamische Unterricht noch dazu, dass man bei diesen Unterrichten auf gemeinsame Werte, und das sind die Werte, ein guter Mensch zu sein, auf Charakterwerte. Und Charakterwerte vermittelt jede Religion. Jede Religion vermittelt, dass er ehrlich sein soll, dass er niemanden betrügt, dass er andere respektieren soll, die Religionsfreiheit. Ja, das sind auch Verse, die können Sie auch in Ihrem Vortrag gerne erwähnen, dass der Islam in Sure 2 sagt, dass es keinen Zwang der Religion gibt. Ja, ja, ich bin auch schon zu Ende. Also das ist nur eine Anmerkung von mir, dass man sich nicht auf Akida, wie ich gesagt habe, auf Glaubenslehre und so weiter, sondern das wird sowieso ein Unterricht in der Schule nicht bringen, sondern auf Charakterwerte. Denn das ist die Religion. Die Religion ist da, dass der Charakter eines Menschen sich verbessert. Und auf das sollte sich der Religionsunterricht auch stützen. Da hat man auch auf allen Ebenen, egal ob das der christliche ist oder der islamische, hat man einen gemeinsamen Nenner, auf den man aufbauen kann. Das wollte ich dazu sagen. Zu Ihrer Art und Weise, auch wie Sie sagen, das muss ich jetzt auch loswerden, ich denke, dann rede ich auch für meine muslimischen Brüder und Schwestern hiermit. In Ihrem Vortrag hat man leider das Gefühl, dass es eine Propaganda gegen den Islam ist. Und da tun sich bestimmt viele muslimische Gemeinden, Vereine schwer, auf dieser Ebene mit ihnen einfach mitzuhaben oder ihre Meinung anzunehmen. Ja, diese Art und Weise vermitteln sie, geben sie mit. Und das ist, also wir fühlen uns dadurch auf jeden Fall nicht vertreten. Ja, sondern wir wollten eigentlich heute Abend über die Kinder reden, Kinderunterricht reden und nicht politische Dinge. Dann müssen wir andere Diskussionskreise bilden. Dankeschön.
Es ist wirklich immer merkwürdig. Die Einzigen, die es kritisieren, die sind immer die Muslime. Die sind nie zufrieden. Und wenn sie so nicht zufrieden sind, dann sind sie die Opfer. Also wir sind die meisten, die Besten. Jetzt lassen Sie mich bitte reden. Also, und wir sind die Besten halt, die diese sterilisierte Vorgehensweise, nämlich, dass wir immer, ja, der hat uns nicht verstanden, wie armen Muslime haben Sie damit denn?
Gut, aber vielleicht zum
aber
Thema.
Moment, jetzt diese Charakter, die Sie erwähnt haben, die passen sehr gut in einen ethischen Unterricht. Ethik, ja. Also allerdings, die Kirchen werden mit uns nie machen. Die Kirchen lehnen den ethischen Unterricht, also zum Beispiel die katholische und die evangelische. Das heißt, sie gucken darauf, nämlich den Religionsunterricht anzubieten. Das heißt, und sogar sie unterstützen uns, nämlich bei der Gestaltung des islamischen Religionsunterrichts, dass sie auch weiter ihren Religionsunterricht weiter anbieten können. Ich mache keine Propaganda gegen den Islam. Ich sage es noch einmal, und zwar ganz deutlich. Ich liebe meine Religion. Ich bin Muslim, ja, ich gehöre zu der melikitischen Rechtsschule. Und meine Kritik an meiner Religion ist es nicht anders als eine Liebeserklärung zu meiner Religion. Ich liebe diese Religion. Ihre Art, wie Sie die Religion verstehen, ich verstehe sie nicht. Wir können darüber diskutieren. Wir müssen nicht unbedingt miteinander einverstanden sein. Es geht um Wege, die Gott zu führen. Ich respektiere Ihre Sichtweise. Das ist auch Ihre Pflicht, andere Weisen und andere Muslime zu respektieren. Und bitte, ich mache keine Propaganda für den Islam, gegen den Islam. Ich möchte einen aufgeklärten Islam im westlichen Kontext. Und das ist unser Recht, diesen Islam hier zu vertreten. Genau wie wenn Sie einen anderen Islam vertreten. Dieser Versuch, mich, sag ich mal, mir irgendwelche Propaganda darzustellen, das ist was anderes. Sie unterscheiden nicht zwischen konstruktiver Kritik und Propaganda. Das ist was anderes.
Danke, ja. Also ich denke, es sind noch relativ viele Fragen, aber...
Ich
wollte Sie darauf antworten?
Ich habe mich gemeldet.
Ich vertrete keine Muslime. Moment, ich bin kein Politiker. Also Entschuldigung, Sie kriegen gleich, darf ich noch kurz sagen. Also ich bin kein Politiker und ich gehöre zu keinem Dachverband. Also ich meine, ich vertrete nämlich kein Muslime hier. Ich bin in erster Linie ein Wissenschaftler und meine Aufgabe ist es zu kritisieren und nicht zu beschönigen.
Danke, ja. Ich denke, es sind noch einige Fragen. Ich werde jetzt noch eine zulassen und dann müssen wir es einfach auf die kleine Runde danach.
Ja, gerne. Vielleicht noch eine Frauenfrage. Ich habe eine Frage an den Vertreter des Ministeriums und zwei Anmerkungen. Eine an Sie, Herr Ogi, und eine an Sie, Herr Dr. Akin. Einmal an Sie, Herr Ogi, was mir sehr gut gefallen hat in Ihrem Vortrag, war, dass Sie auf einen dialogischen Islamunterricht setzen, auch mit einer kritischen Exegese. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es einen Religionsunterricht nur in dieser Form geben kann. Ganz egal, ob es islamischer, katholischer, evangelischer oder sonstiger Religionsunterricht gibt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen in dem Vortrag. Ich selbst bin katholisch und meine Kinder besuchen unterschiedlichen Religionsunterricht, weil sie das nicht genauso sehen, wie ich das sehe. Und das ist auch für mich vollkommen in Ordnung. So. Dann eine Frage an die Vertreter des Ministeriums. Das ist ja hier im Saarland ein Modellprojekt. Mich würde interessieren, ist geplant eine Evaluierung, wie sie Herr Oge für den hessischen Unterricht gemacht hat, ist das geplant hier im Saarland? Wer wird evaluieren und wie wird dieses Modellprojekt letztendlich ausgewertet? Und dann mein Beitrag zu dem, was Dr. Akin eben sagte. Herr Dr. Akin, ich finde es ein absolutes dümmliches Totschlagsargument, wenn man von Islamophobie spricht, wenn Leute ihre Kritik an bestimmten Zuständen des Islams ausdrücken. Und das ist einfach ein bisschen dümmlich. Und es ist genauso, wo ich einfach denke, was ist islamophob, wenn der Herr seine Kritik oder auch seinen Atheismus oder was auch immer er darstellt. Das ist einfach für mich eine etwas dümmliche Sache. Und dann noch zum Thema Schlagen. Ob ein Schlagen symbolisch ist oder nicht symbolisch, ist mir scheißegal. Angesichts dessen, dass heute der Tag gegen Gewalt gegen Frauen ist, finde ich eine solche Debatte unwürdig und eklig. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Dazu möchte ich auch von keinem Mann heute hier eine Antwort. Ich kenne genügend geschlagene Frauen, seien es katholische, seien es muslimische, seien es atheistische. Es gibt eine knallharte Gewalt von Männern gegen Frauen. Und ich denke, das hat nicht viel mit Religion zu tun, sondern mit Männern. Und das muss man auch mal sagen.
Vielen Dank. Ja.
Also, es freut mich sehr, dass wir als Vertreterin des Ministeriums auch nochmal in die Diskussion eingebunden werden. Es brannte mir an verschiedenen Stellen auch unter den Fingernägeln, weil ich mir auch gewünscht hätte, dass tatsächlich die Diskussion stärker in die Richtung, was machen wir eigentlich in diesem Unterricht, wie ist das organisiert? Ist klar, Sie sind jetzt keine Experte für saarländische Schulen und können daher auch nicht beurteilen oder auch bewerten, wie das bei uns derzeit organisiert wird. Wie ich das eingangs schon gesagt habe, es ist ein Modellversuch. Und ich würde auch stark jetzt trennen in der Frage, das nehme ich jetzt so aus dieser Diskussion auch mit, der Vertretungsanspruch. Das haben Sie ja auch sehr deutlich gesagt. Das ist die Frage, wer vertritt eigentlich die Muslime in Deutschland? Welche Organisation ist das? Das ist sicherlich eine Frage, die von der Religion oder den Anhängern dieser Religion, den Mitgliedern, geregelt werden muss, denke ich. Da diese Frage nicht eindeutig geklärt ist, ist es natürlich auch für uns, und da komme ich auf die Frage auch zurück, der Bewertung. Wir arbeiten derzeit mit überwiegend konservativen Verbänden zusammen, die auch kritisch reflektiert wurde in einer früheren Frage zusammen. Wir haben von Anfang an die Zusammenarbeit, als wir uns mit der Frage beschäftigt haben, wir führen hier einen islamischen Religionsunterricht ein, nicht begrenzt auf bestimmte Verbände. Aber natürlich ist es so, dass diejenigen, die hier im Saarland organisiert sind, und wir sprechen natürlich die saarländischen Muslime und Muslime und die dort vertretenen Organisationen an, dann ist es de facto so, so ist jedenfalls unser Wissensstand und Kenntnisstand, dass es die Organisationen sind, die eben jetzt auch in der Arbeitsgruppe Mitglied sind, die offensichtlich organisiert sind und bereit sind, sich in diesem Thema einzubringen. Das mal zum Ersten. Das heißt, wenn es darüber hinaus, und natürlich gibt es dort auch eine, wie ich sagen, Kooperationsvereinbarung oder auch eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit, wenn es darüber hinaus zukünftig weitere Organisationen gibt, die sich diesem Thema widmen, dann sehe ich als Ministerium erstmal keinen Grund zu sagen, wir sperren uns einer weiteren Kooperation. Das zum einen. Mir ist wichtig auch noch zu sagen, dass eben war auch von der Werbefähigung die Rede. Es ist nun mal so, und ich denke, das ist auch in dem Vortrag deutlich geworden, es ist so, wir haben derzeit keine Lehrkräfte, ausgebildete Lehrkräfte, die einen islamischen Religionsunterricht halten können, weil schlicht die Hochschulen gerade erst dabei sind, diese Lehrkräfte auszubilden. Das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten, Lehrkräfte zu finden, die diesen Unterricht halten wollen. Das sind zum einen Lehrkräfte, die in unserem System bereits drin sind, die Mitglieder dieser Religion sind, Anhänger dieser Religion sind, oder eben Quereinsteiger, das heißt Menschen, die sich zutrauen, diesen Unterricht durchzuführen, zum einen, und die dann eben flankiert auch von pädagogischen Fortbildungsmaßnahmen, die wir selbstverständlich organisieren. Wir haben eine ganze Fortbildungsreihe, auch Qualifizierungsreihe aufgesetzt, um das umzusetzen. Wir haben derzeit zwei Lehrkräfte, die diesen Unterricht durchführen, ein Männchen und eine weibliche Lehrkraft. Die weibliche Lehrkraft trägt kein Kopftuch, auch das war auch eine Diskussion, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Es ist sehr kontrovers auch diskutiert worden, und das ist auch, finde ich, ich kenne jetzt die organisatorische Begleitung in den anderen Bundesländern nicht so, wie Sie das kennen, aber mein Eindruck ist, dass wir durch diese Arbeitsgruppe auch eine sehr gute Gruppe haben, die sehr genau auch schaut, was in diesem Unterricht gemacht wird. Das heißt, auch die Durchführung des Unterrichts wird in Abständen auch vom Schulaufsichtspersonal aus den Grundschulen besucht, und man schaut sich tatsächlich auch an, was wird dort unterrichtet und wie wird das vor allem auch unterrichtet. Die Rückmeldungen, die wir haben, sind positiv. Die Frage der Evaluation spielt für uns auf jeden Fall eine Rolle. Also erstmal wird das quasi regelmäßig in dieser Arbeitsgruppe reflektiert, das zum einen. Und ich finde, wenn man zwei Durchgänge, zwei Schuljahre auch mal hat, dann ist die Frage auch berechtigt, wie können wir das evaluieren? Es gibt ja auch zum Beispiel die Frage, welche Schülerinnen und Schüler nehmen daran teil. Es ist kein Zwang, teilzunehmen. Ich kann Ihnen gerne nochmal die Zahlen nennen, die wir jetzt aktuell in diesem Schuljahr haben. An den vier Standorten, an denen wir das durchführen, in Völting, Heidenstraße, haben wir 9 von 12 muslimischen Kindern, die an dem Unterricht teilnehmen. Völting, Bergstraße sind es 17 von 28. In Saarbrücken-Kirchberg an der Grundschule 23 von 35. In Füllengarten erreichen wir die 100%, also da sind 14 von 14 muslimischen Kindern, die am Unterricht teilnehmen. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich, wie die Teilnahmequote ist. Und ich finde, es gehört auch zur Freiheit einer Familie dazu, weil in der Grundschule entscheiden das, glaube ich, selten die Kinder selbst, ob sie in diesem Unterricht wollen oder nicht. In aufgeklärten Familien möglicherweise, aber wir alle wissen, da gilt im Übrigen das Gleiche für den katholischen und evangelischen Unterricht, glaube ich, sagen zu dürfen. Das heißt, der Frage auch nachzugehen, warum nehmen bestimmte Kinder da nicht teil, das ist eine Frage, die sehr stark ins Private, auch das der Familie hineingeht. Und wenn man so etwas in einer Evaluation herausfinden will, bin ich mir auch nicht sicher, ob man immer die Antworten kriegt, die tatsächlich auch der Grund dafür sind. Also wir haben das sehr genau im Blick. Es geht ja an der Stelle auch um die Frage einer Ausweitung dieses Modellversuchs auf weitere Schulen. Und ich denke, solange, und das ist eben auch ein großer Kraftakt, solange wir die Lehrkräfte noch nicht haben, wir gehen davon aus, dass wir ab 2020 circa auf diese Lehrkräfte auch zurückgreifen können, wird es für uns als Ministerium auch ein gutes Stück leichter, diesen Unterricht durchzuführen. Ansonsten ist es sehr, sehr aufwendig, mühsam mitunter, entsprechend Leute auch zu finden, die bereit sind, den Unterricht durchzuführen. Wir geben aber den Kampf nicht auf. Also es ist quasi auch eine regelmäßige Anstrengung von uns, auch Menschen zu überzeugen, diesen Unterricht zu machen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Aber ich denke, die Tatsache, dass wir das anbieten, und da bin ich wieder an Ihrem Punkt, auch Religionsunterricht in einer Moschee oder Religionsunterricht in einer Schule. Ich finde schon, dass wir mit einem Religionsunterricht in einer Schule, und das freut mich auch, dass die Aktion Dritte Welt das nicht hinterfragt oder nicht kritisiert als solches, dass man mit dem Religionsunterricht in einer Schule sehr nah auch an dem Unterricht ist und auch sehr genau sehen kann, was da passiert. Und ich kann für den IRU, so nennen wir ihn hier im Saarland, auch nur sagen, er ist sehr stark kontextorientiert. Also auch das, was Sie gesagt haben, Anwendung der Religion in den Kontext. Ich denke, gerade bei der Altersgruppe Grundschulkinder ist das auch wesentlich, so etwas zu tun.
Darf ich ganz kurz was sagen? Okay. Also ich kann Ihnen versichern, dass Sie die nächsten 5 Jahre keine Lehrerinnen und Lehrer kriegen. Also das ist eine Wahrheit und das hat damit zu tun, dass wir selber das Problem haben, weil unser Studierende als ein ganz neues Fach ist. Aber es gibt eine andere Lösung, die ich Ihnen anbieten könnte. Das haben wir auch probiert. Und zwar, Sie haben bestimmt muslimische Lehrerinnen und Lehrer, die anderen Fächer unterrichten können. Wir können die bei uns ausbilden in Form von Lehrerfortbildung im Rahmen eines Erweiterungsfachs. Das heißt, wir können das organisieren am Wochenende für ein Jahr und dafür kriegen Sie eine wissenschaftliche Befähigung. Und ich glaube, da gibt es viele Interessierte in diesem Bundesland. Also das ist machbar. Wir können gerne darüber unter 4 Augen reden.
Okay, ich weiß, es ist noch die eine oder andere Frage da hinten auch. Ich denke, wir haben mit Frau Streicher-Thibault angefangen. Jetzt hat sie zum Ende nochmal geredet. Jeder, der jetzt noch Fragen hat, vielleicht einfach später bei Herrn Urgi oder bei uns vorbeischauen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier waren und schicke Sie ins Wochenende hier mit. Wiedersehen. Ciao.